Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das ist heute Morgen und das sind unsere Themen. Frankreich stimmt weiteren Militäreinsätzen in Libyen zu und erwartet, dass der Konflikt mit Gaddafi politisch gelöst wird. Tonnenweise vernichteter Thurgauer Honig hinterlässt ungelöste Fragen zur Feuerbrandbekämpfung. Und schwere Gewitter haben in der Schweiz für Verkehrsunterbrechungen und Stromausfälle gesorgt. Guten Morgen, im Studio begrüßen Sie Daniel Knoll mit den Nachrichten Regula Siegfried.
Das französische Parlament hat entschieden, den Militäreinsatz in Libyen vorerst weiter zu unterstützen. Der Entscheid fiel äußerst deutlich mit 482 zu 27 Stimmen. Während der dreistündigen Debatte im Parlament sagte Regierungschef Fillon, die französische Regierung suche nach einer politischen Lösung, auch im Gespräch mit Mittelsmännern von Machthaber Gaddafi. Frankreich ist zusammen mit Großbritannien am stärksten in den NATO-Einsatz in Libyen involviert. Die Ratingagentur Moody's hat die Kreditwürdigkeit Irlands herabgestuft. Es werde immer wahrscheinlicher, dass Irland weitere Finanzhilfe benötige. Irland hatte als erstes Land Geld von der Europäischen Union und vom Internationalen Währungsfonds IWF erhalten, insgesamt 85 Milliarden Euro. Da Irland derzeit auf den Obligationenmärkten nicht als Schuldner auftritt, hat die Herabstufung von Moody's keine direkten Konsequenzen für das Land. China hat zum ersten Mal einen wichtigen Posten beim Internationalen Währungsfonds. Die neue IWF-Chefin Christine Lagarde hat den Volkswirt Min Zhu zu einem ihrer Stellvertreter ernannt. Zugleich teilte Lagarde mit, der Berater von US-Präsident Obama, David Lipton, werde Nachfolger des bisherigen ersten IWF-Vizes John Lipsky. Durch die Ernennung Liptons bleibt es bei der bisherigen Verteilung der Ämter. Den IWF-Vorsitz hält ein Europäer, während der erste Stellvertreter aus den USA kommt. Nach dem Abhörskandal in Großbritannien bildet sich im britischen Parlament eine Front gegen Medienmogul Rupert Murdoch. Dieser will den Fernsehsender BSkyB vollständig übernehmen und das wollen die Politiker verhindern. Die Regierung kündigte an, sie werde einen Antrag der oppositionellen Labour-Partei unterstützen. Darin soll Murdoch aufgefordert werden, auf die Übernahme zu verzichten. Heftige Gewitter haben in der Nacht in verschiedenen Teilen der Schweiz zu Störungen geführt und Schäden verursacht. Nach ersten Polizeiangaben wurde niemand verletzt. Am stärksten betroffen war das Mittelland. Die Feuerwehren der Kantone Solothurn, Aargau, Zürich, Luzern und Graubünden standen und stehen im Dauereinsatz. Es kommt immer noch zu Behinderungen im Straßen- und Bahnverkehr. Der Regen hat vielerorts Keller überflutet, auch wurden einige Dächer abgedeckt. In mehreren Aargauer Gemeinden kam es zu einem Stromunterbruch, weil ein Hochspannungsmast umgestürzt ist. Und im Berner Oberland mussten 64 Passagiere der Schieniger Plattebahn mit dem Helikopter evakuiert werden. Die Börsendaten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 12.447 Punkten, minus 0,5%. In Tokio steht der Nikkei Index bei 9.972 Punkten, plus 0,5%. Der Dollar wird zu 83 Rappen 21 gehandelt, der Euro zu einem Franken 16,50 beziehungsweise zu einem Dollar 40,07. Das Wetter, es gibt weiterhin zum Teil heftigen Regen und Gewitter, begleitet von Sturmböen. Dazwischen ist es trocken und vor allem am Vormittag im Osten noch zum Teil sonnig bei 22 bis 26 Grad.
Informiert in den Mittwoch mit heute Morgen. Zunächst richten wir den Blick nach Paris. Das französische Parlament ist klar für weitere Militäraktionen in Libyen. Zum Schutz der dortigen Zivilbevölkerung hat das französische Parlament mit großer Mehrheit einer Verlängerung des Einsatzes zugestimmt. Während der Debatte sagte Außenminister Juppé, die Dinge entwickelten sich in die gute Richtung. Und Premierminister Fillon sagte gar, eine politische Lösung zeichne sich ab. Aus Paris, Rudi Meder.
Wir haben nie gesagt, die Intervention in Libyen werde einfach und in wenigen Tagen vorbei sein. So Premierminister Fillon vor der Assemblée Nationale, der grossen Parlamentskammer. Doch, so Fillon weiter, wenn eine wehrlose Zivilbevölkerung bombardiert werde, dann gäbe es jene Länder, die etwas unternehmen und jene, die tatenlos zuschauten. Frankreich gehöre zur ersten Kategorie und das gereiche seinem Land zur Ehre.
Face au bombardement de populations civiles désarmées, il y a ceux qui veulent faire quelque chose et il y a ceux qui assistent au massacre sans réagir. Eh bien, la France se range dans la première catégorie et c'est à son honneur.
Die Abgeordneten stimmten der Verlängerung des Militäreinsatzes mit großer Mehrheit zu. Viele Votanten lobten das entschlossene Vorgehen von Präsident Sarkozy. Dank der Intervention Frankreichs und der NATO hätten in Benghazi Zehntausende von Menschenleben gerettet werden können. Besondere Aufmerksamkeit weckte ein Satz von Premierminister Fillon, wonach sich in Libyen eine politische Lösung abzeichne.
L'usage de la force n'est pas une fin en soi. La solution politique en Libye est plus que jamais indispensable et d'ailleurs elle commence à prendre forme.
Die Gewaltanwendung sei selbst kein Ziel. Es brauche mehr denn je eine politische Lösung, die langsam Form annehme. Zwar gibt es nach französischer Lesart keine direkten Verhandlungen zwischen Frankreich und Gaddafi-treuen Truppen, aber Außenminister Juppé räumte ein, alle Seiten stünden miteinander in Kontakt und es würden Botschaften ausgetauscht. Dabei habe Frankreich Signale erhalten, wonach Gaddafi zu einem Rücktritt bereit sein soll.
Frankreich strebt also eine politische Lösung für den Bürgerkrieg in Libyen an. Warum wird eine solche Lösung nach 4 Monaten Kampf plötzlich als möglich angesehen? Das hat Thomas Akola vom Libyen-Kenner Beat Stauffer wissen wollen.
Beide Seiten haben ein Interesse an einer raschen Lösung dieses Konflikts. Militärisch lässt sich dieser Konflikt kurzfristig nicht lösen. Es ist eine Art Pattsituation. Dazu kommt die Kriegsmüdigkeit, die Sommerhitze und gewisse Versorgungsschwierigkeiten auf beiden Seiten.
Schauen wir uns diese beiden Seiten genauer an. Ist das Regime von Muammar al-Gaddafi denn schon so geschwächt, dass er gezwungen ist, eine Lösung zu suchen?
Das Regime ist in der Tat geschwächt. Es ist zum einen international isoliert. Gaddafi hat einen Haftbefehl vom Internationalen Gerichtshof am Hals. Er hat wichtige Gefolgsleute verloren. Er hat vor allem Legitimität verloren mit jedem Kriegstag. Die Lebensmittelversorgung ist sehr schwierig geworden. Und ein ganz wichtiger Faktor ist wahrscheinlich der, dass Ende Juli der Ramadan beginnt. Und in den Ramadan-Nächten, da wird traditionellerweise gebetet. In Kreisen der libyschen Opposition wird die Vermutung gehegt, dass Gaddafi dann Tripolis nicht mehr kontrollieren könnte, weil nach diesen nächtlichen Gebeten eben Demonstrationen stattfinden könnten.
Welches Interesse haben die Rebellen, eine politische Lösung zu suchen?
Ja, die Rebellen stehen unter einem gewissen Druck der NATO. Sie wissen aber auch, dass eine Eroberung von Tripolis mit sehr hohen menschlichen Verlusten und mit vermutlich mit einer flächendeckenden Zerstörung von Tripolis oder mit ganz gewaltigen Schäden auf jeden Fall verbunden wäre. Und das kann ja eigentlich nicht der Sinn sein.
Sind sich denn die Oppositionskräfte diesbezüglich einig, dass man eine politische Lösung suchen muss?
Nein, die Rebellen wie auch die Übergangsregierung, die sind in dieser Hinsicht gespalten. Es gibt da pragmatische Köpfe, die eben eher auf Verhandlung setzen. Es gibt aber auch radikalere Kräfte und vor allem die jüngeren Kräfte, die Kämpfer auch, die an der Front sehen, die können sich keine Zukunft vorstellen mit Gaddafi und die sind eigentlich gegen Verhandlungen.
Wie könnte denn eine Lösung für Gaddafi aussehen? Kann man sich den als Pensionär vorstellen, der in Libyen selbst bleibt?
Das ist in der Tat schwer vorzustellen, aber Gaddafi ist auch ein politisch denkender Mensch. Er weiß, dass ihm nicht mehr viele Optionen bleiben. Die Flucht ins Ausland ist sehr schwierig geworden. Es gibt nur ganz wenige Staaten, die ihn überhaupt aufnehmen würden. Zumindest libysche Oppositionelle sind überzeugt davon, dass er bereit wäre, im Moment in der Wüste an einen gesicherten Ort zu gehen und dort seinen Lebensabend zu verbringen, wenn dies international garantiert würde.
Sagt der Libyen-Kenner Beat Stauffer. Heute Morgen 6.09 Uhr. Unter den Akteuren der Schweizer Entwicklungszusammenarbeit ist eine Debatte im Gang. Losgetreten hat sie DEZA-Direktor Martin Dahinden. Er fordert mehr Swissness in der Entwicklungszusammenarbeit und dabei auch Zusammenarbeit mit Unternehmen. Die Hilfswerke sind irritiert. Caritas zum Beispiel befürchtet, der Kampf gegen die Armut werde so wirtschaftlichen Interessen untergeordnet. Der DEZA-Chef reagiert. Christine Wanner.
Die Schweiz als Wasserschloss Europas hat ihr Wissen in der Wasserversorgung stets in die Entwicklungszusammenarbeit fließen lassen. Dass also Wasserwirtschaft unter dem Swissness-Gedanken als Kernkompetenz angepriesen wird, – Daran störe er sich nicht, sagt Geert van Dok. Er leitet die entsprechende Fachstelle beim Hilfswerk Caritas.
Aber es kann aus unserer Sicht nicht sein, dass zum Beispiel ein Unternehmen wie Nestle, das sich im privatwirtschaftlichen Sinn mit der Wasserwirtschaft beschäftigt, dass sie dann zum Hauptakteur von Wasserversorgung werden sollte, wie das so suggeriert wurde in einzelnen Diskussionsbeiträgen der DEZA.
Für Caritas ist klar, nein, diese Entwicklungshilfe wollen wir nicht. Dem entgegnet DEZA-Direktor Martin Dahinden.
Wir arbeiten dort zusammen, wo wir sehen, dass das einen großen zusätzlichen Nutzen bringt, wenn wir die Ziele verfolgen. Und es ist nicht so, dass unsere Partner aus der Privatwirtschaft die Inhalte der Entwicklungszusammenarbeit bestimmen.
Darüber hinaus wissen wir heute,
mit der Frage der Ernährungssicherheit, des Klimawandels und so weiter, können wir den Problemen nur Lösungen entgegenstellen, wenn wir die Privatwirtschaft einbeziehen.
Und eben diese Zusammenarbeit mit multinationalen Firmen kommt bei den Hilfswerken schlecht an. Neben Caritas schätzt beispielsweise auch Allianz Süd diese Pläne als äußerst fragwürdig ein. Es gelte in den armen Ländern Know-how aufzubauen, nicht bereits mächtige Konzerne zu stärken. Zudem stören sich die Hilfswerke daran, dass Business in der Entwicklungszusammenarbeit nicht genau definiert worden sei. Caritas versteht darunter beispielsweise eine Zusammenarbeit, die solidarisch ist, auf der humanitären Tradition der Schweiz aufbaut und öffentliche Güter schützt. Für DEZA-Chef Dahinden ist diese Auseinandersetzung willkommen.
Das Ziel war natürlich, dass die Leute sich überlegen, wo sind unsere Stärken, auf was sollen wir uns konzentrieren.
Die Debatte um Swissness in der Entwicklungszusammenarbeit dürfte im kommenden Jahr stärker aufleben. Dann wird das Parlament über die neuen Rahmenkredite beraten.
Böses Erwachen bei den Thurgauer Imkern. Rund 7,5 Tonnen Honig müssen vernichtet werden. In verschiedenen Proben wurden Rückstände des Antibiotikums Streptomycin gefunden. Das Mittel wird im Obstbau gegen die Baumkrankheit Feuerbrand eingesetzt. Bei Bund und Kantonen ist man über das Ausmaß der verunreinigten Honigproben überrascht. Silvio Lichti.
Schon im vierten Jahr wird im Kanton Thurgau Streptomycin gegen den Feuerbrand eingesetzt, aber noch nie waren derart viele Honigproben verunreinigt. Noch nie mussten so viele Tonnen vernichtet werden. Das schmerzt René Stucki, den Präsidenten der Thurgauer Bienenzüchter.
Die 7,5 Tonnen sind natürlich inakzeptabel viel, weil die einzelne Imkerin, der einzelne Imker, der betroffen ist, der muss seine ganze Honigernte vom Frühjahr abgeben für die Kehlverbrennungsanlage und das ist natürlich alles andere als wünschenswert.
Stucki schätzt, dass etwa 4% der gesamten Thurgauer Honigernte verloren ist. Die betroffenen Bienenzüchter werden zwar entschädigt, aber sie können ihre Kunden nicht beliefern. Beim Bund ist man überrascht, dass die Zahl der belasteten Honigproben plötzlich so hoch ist. Eigentlich müsste es anders sein, sagt die Vizedirektorin des Bundesamtes für Landwirtschaft, Eva Reinhardt. Man habe die Vorschriften für das Spritzen von Streptomycin auf die Blüten der Obstbäume laufend verschärft.
Also wir sind davon ausgegangen, dass diese Massnahmen greifen und dass wir immer strenger geworden sind und können uns deshalb jetzt diese ganz hohe Zahl von kontaminiertem Honig nicht erklären.
Auch beim Kanton Thurgau ist man sich nicht sicher, was schiefgelaufen ist. Markus Harder vom Landwirtschaftsamt hat aber eine Vermutung.
Wir erklären uns das einerseits mit der sehr trockenen Witterung und der Tatsache, dass eben die anderen Blütenpflanzen, zum Beispiel der Löwenzahn, schon abgeblüht hatten und die Bienen nachher sehr stark den Honig eigentlich nur beim Obst gesammelt haben. Das hat dann zu dieser Konzentration vermutlich geführt.
Noch sind viele Fragen offen. Klärung tut Not, sind sich alle einig. Doch welche Konsequenzen die Sache für den weiteren Einsatz von Streptomycin haben wird, lässt sich heute noch nicht sagen. Der Bund will bis Ende Jahr entscheiden, wie es weitergehen soll.
Soweit heute Morgen mit dem Wichtigsten der letzten Stunden. Unsere Inhalte haben wir für Sie auch ins Internet gestellt. Sie finden sie unter drs.ch. Produktion Erich Wies, Moderation Daniel Knoll.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.